Da ich nur so ein kleiner Mann bin, kann ich das hier ein bisschen kleiner machen. Das muss ich den Herrn Jesus später mal fragen, warum ich so klein geworden bin. Ah, okay. Wir starten. Nachhilfe für den lieben Gott. Jetzt ist also die schöne Zeit vorbei. Ach, die schöne Zeit, wo auch manches im Fernsehen kommt, was man so an Familiendramen so erleben kann. Habt ihr es auch gesehen? Jetzt muss ich mal sehen. So, habt das gesehen dieses Jahr? Bei uns steht das immer auf dem Plan. Wer kennt das? Wer hat es gesehen? Der kleine Lord, ganz genau. Wie heißt denn der Kleine eigentlich? Das ist der Lord Fauntleroy, ne? Genau, der kleine Lord Fauntleroy, der dann uns immer an jedem Weihnachtsfest das Familiendrama des verstoßenen Sohnes, der dem griesgrämigen Lord dann doch einen Enkel geboren hat, den er so lieben lernt. Also dieser griesgrämige Onkel. Habt ihr das gesehen? Ja, habt ihr gesehen. Habt ihr das hier gesehen? Ja, das habt ihr auch gesehen, dieses Familiendrama, ja? Sissi, ja, gesehen? Also dieses ursprüngliche Sissi, nicht diese Neuauflage, da habe ich nur mal ein paar Szenen gesehen, hat mir nicht gefallen. Das ist die richtige Sissi. Nee, Romy Schneider, damals 17 Jahre alt, die Hauptrolle gespielt hat. Habt ihr eine Lieblingsszene? Bei Sissi, also meine ist, das Kaiserpaar kommt nach Mailand und der Mailänder Adel empfängt das Kaiserpaar nicht, torpediert das alles, schickt alle Dienstboten in die Mailänder Skala und Sissi, ganz jovial, klatscht dazu. Ja, auch dieses Jahr wieder Sissi. Habt ihr das gesehen? Oder das hier? Das gibt's nur auf Netflix, das ist gerade jetzt ganz neu. Die letzte Staffel von The Crown, ja, auch das englische Königshaus ist immer gut für ein Familiendrama, das sollen Charles und Diana sein. Ja, und das steht bei mir noch aus, das habe ich noch nicht geguckt, soll aber auch ganz interessant sein, Downton Abbey, auch ein Familiendrama über verschiedene Generationen. Ja, Familiendramen. Ach übrigens, das gibt es auch schon in der Bibel. Auch in der Bibel sind uns Familiendramen bekannt. Ein Familiendrama leitet uns heute. Sie ist sogar Quelle der Jahreslosung. Ich lese uns den Bibeltext Genesis 16, 1 bis 16, so ein paar Ausschnitte könnt ihr hier mitlesen. Dazwischen lese ich dann weiter. Abrams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abram, der Herr hat mir Kinder verweigert, geh doch zu meiner Magd, vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abram hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abram ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abraham wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abram, mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abram antwortete Sarai, sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Rui. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Be'er-Lai-Rui, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar brachte Abrams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Abram war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte. Ach, das tut so gut, finde ich, dass in der Bibel auch die Familiendramen stehen. Die Bibel ist kein Schönwetterbuch, kein Poesiealbum für Fromme, in das man mal hineinschaut, wenn einem die Stimmung danach ist. Es ist kein Buch der religiösen Schönfärberei. Auch die Familiendramen kommen vor. Damit kommen dann auch immer unsere existenziellen Fragen vor. Unsere Lebenswirklichkeit ist in dieses Buch der Heilsgeschichte sozusagen mit hineingewoben. Die menschliche Tragödie und die Heilsgeschichte Gottes mit uns in einem Buch. Darin spiegelt sich alles wider, was wir an Dramatik erleben, so typisch. Und dann gleichzeitig auch, wo uns der Weg zur Hilfe gebahnt ist. Unsere ganze Lebenswirklichkeit spiegelt sich hier drin. Schalten wir uns mal in die Situation ein. Abraham hat ein besonderes Gottesverhältnis. Gott hat ihn angesprochen. Gott hat ihn auserwählt und hat ihn gesehen, ein rechtschaffener Mann, und er wählt ihn heraus aus seinen Lebensumständen. Er wohnt in Ur in Chaldäa und dort erreicht ihn der Ruf Gottes: Pack die Koffer, zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er macht das. Der packt seinen Koffer, nimmt seine kleine Familie, Sarai gehörte schon dazu, Kinder hatten sie nicht, und er zieht los mit Sarai im Schlepptau und sie ziehen in dieses Land. Abraham tat genau das. Sarai, seine wunderschöne Frau, ein Neffe gehört noch dazu, so einige, aber viel ist es nicht, was er wahrscheinlich zusammenzupacken hat. Und dann zieht er los und kommt in Kanaan an, in diesem Land, und lebt da schon 10 Jahre lang. Ich denke mir, wahrscheinlich ist er noch gar nicht richtig angekommen, so innerlich. So eine richtige Familie waren sie ja nicht nach damaligem Verständnis. Er hatte keine Söhne und damit hatte er auch keine Zukunft. 10 lange Jahre lang. Und vielleicht hat er sich dann damals doch ein wenig verhört. Vielleicht war das gar nicht so richtig, wie er das verstanden hat. Sollte Gott denn wirklich gesagt haben, ich mache dich zu einem großen Volk, guck doch mal in den Sternenhimmel, du kannst doch die Sterne nicht zählen, oder versuch's doch mal, nein, kann ich nicht zählen. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. War das wirklich so, dass Gott das gesagt hatte? Hat er das nicht wirklich nur geträumt? Liegt er damit nicht wirklich so irgendwie fromm und religiös daneben? Wie war das mit der Verheißung? Je größer der zeitliche Abstand zu jenem geschichtlichen Ereignis, das Gott sich ihm gezeigt hat, je größer dieser zeitliche Abstand war, umso mehr mag die Erinnerung verblassen. Und vielleicht war das alles auch nicht so richtig so gewesen. Und dann starten diese Selbstversuche in der eigenen Kraft, mit der eigenen Power. Es gibt eine Problemanzeige hier in unserem Text, in Genesis 16 im ersten Vers. Die verbirgt sich, diese Problemanzeige, in den 5 kleinen Worten: Sie gebar ihm kein Kind. Genauer, sie gebar ihm keinen Sohn. Und Sarai sagt, der Herr hat mich verschlossen. Das ist übrigens eine ganz interessante Beobachtung, die wir hier einmal machen können und die es wert ist, mal so einen kleinen Schritt zurückzutun und mal eben anzuhalten. Im Alten Testament bringt man alles, was einem widerfährt und begegnet, immer im Zusammenhang mit Gott. Das gibt es gar nicht anders. Immer dann, wenn eine Lebensfrage aufbricht, ist für den Menschen im Alten Testament auch die Gottesfrage aufgebrochen. Und nicht nur irgendwie theologisch, theoretisch, sondern dann ist die Gottesfrage aufgebrochen auf dem Hintergrund, was hat das mit meinem Leben zu tun und mit meinem Lebensstil zu tun? Und im Alten Testament ist das immer so, wenn einem Glück widerfährt, wenn einem Gutes widerfährt, dann ist das einen Asbach uralt wert? Nein, das ist eine Werbung für einen Cognac. Nein, so ist das im Alten Testament nicht. Dann bringt man das in Zusammenhang mit Gott und erlebt das immer als Segen Gottes. Und wenn einem Leid widerfährt, wenn einem Schmerz widerfährt, dann will im Alten Testament immer gehört werden, was Gott dadurch zu sagen hat. Der alttestamentlich Glaubende guckt dann sehr streng auf sein eigenes Leben, ob er sich selber dadurch geschadet hat, dass er von Gottes Weg abgewichen ist. Irgendwie hängt das alles zusammen, auch als Sarai das jetzt so sagt. Der Herr hat mich verschlossen. Ich gebäre dir kein Kind. Abraham wird nicht Vater. Hagar hängt da auch irgendwie mit drin, ist mit von der Partie. Und in einem sind sich aber alle drei einig, ohne groß darüber zu reden. Man muss dem lieben Gott mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wahrscheinlich haben wir uns nicht richtig verstanden, der liebe Gott und ich, so Abraham. Wahrscheinlich hat er sich verhört, meint vielleicht Sarai. Naja, wird die Hagar sich gedacht haben, ich wüsste schon eine Lösung. Jetzt muss irgendwie etwas passieren, die Selbstversuche starten, so nach dem Motto, kennen wir ja auch als deutsches Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, so soll das jetzt gehen. Sarai, die Macherin, weiß, was zu tun ist. In ihrer zupackenden, lösungsorientierten Art kommt ihr die Idee. Sie hat ja eine Sklavin, jung und gebärfähig. Die zählte nominell und juristisch zu ihrem Besitz. Wenn die ein Kind bekommt, ist das juristisch ihr Sohn, also Sarais Sohn. So als ob Sarai, Hagars Besitzerin, einen Sohn bekommen hätte. Die Stellvertreterin Hagar wäre halt Mutter geworden, aber eigentlich ist es juristisch dann Sarai. Damals war das so. Der Herr hat mir Kinder verweigert, geh doch zu meiner Magd. Und jetzt der Satz, vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Sarai, die Macherin, hilf dir selbst, dann hilft dir auch der liebe Gott. Und Abraham, der Angepasste, auch er hat lange genug gewartet. Er war schon weit über 80. Viele Jahre, denkt er sich, hab ich vielleicht nicht mehr. Und so gehorcht er seiner Frau Sarai. Die Frage, die Sarai und Abraham stellen, ist eigentlich richtig. Nämlich die Frage danach, das, was ich erlebe und was mir widerfährt, was hat das eigentlich mit Gott zu tun und was will er mir sagen? Diese Frage ist richtig. Sie beantworten sie nur falsch. Ich komme nachher darauf zurück. Man darf das ja nicht so verstehen, offensichtlich bricht ja immer wieder diese Frage auf, besonders dann, wenn es uns wirklich ans Leben geht, wenn wir existenziell wirklich betroffen sind, dann fragen wir sehr leicht, was hat das mit Gott zu tun? Warum lässt Gott das zu? Dann gibt es so verschiedene Antwortversuche, zum Beispiel, ja, das hat Gott nicht verursacht, Gott hat das nicht gemacht, du musst keine Sorge haben, dass diese Krankheit, dieses Unglück, dieser Tod deines lieben Menschen, dass das Gott gemacht hätte. Nein, sowas macht Gott nicht, das hat er zugelassen. Ja, das hat er aber zugelassen. Mit dieser Antwort kann ich auch nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen. Zugelassen, was heißt das? Hat Gott mal schnell weggeguckt oder nicht genau hingeschaut? Was heißt das eigentlich? Gott hat das zugelassen. Ist ihm die Kontrolle entglitten? Hat er dann, als es mir am dreckigsten ging, als ich ihn gebraucht hätte, hat er da mal schnell weggeguckt und gesagt, nur nicht hingucken? Oder was heißt das eigentlich, zugelassen? Nein, meine Erfahrung ist, Gott sieht hin, ganz genau. Er leidet auch mit. Er trägt auch mit. Er gibt auch Kraft zu tragen und auszuhalten. Er gibt auch Kraft anzunehmen. Und mehr kann ich nicht dazu sagen. Eine weitere Antwort gibt es gar nicht, weil wir an die Grenze eines Geheimnisses kommen, dass das Teil meines Lebens ist. Blenden wir uns nochmal in die Situation ein. Ja, das ist Teil ihres Lebens, Sarai, dass du kein Kind gebierst. Das ist Teil deines Lebens, Abraham, dass du noch nicht Vater geworden bist. Und jetzt halt das aus und geh nicht weiter und erlebe und erfahre, was Gott in dieser Situation tut, wie immer es ausgehen mag. Selbstversuche bringen nichts. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Funktioniert nicht. Deshalb nach dem S wie Selbstversuche, das S wie Scheitern. Ja, dann kommt auch das Scheitern. In einem sind sich die drei wohl einig. Man muss Gott so ein bisschen auf die Sprünge helfen. So haben dann alle drei ein Werkzeug des Selbstversuchs, die Sache zu regeln, das Kind zu schaukeln, buchstäblich. Aber daraus erwächst ein handfester Konflikt, denn die Hände, die nicht auf Gott wartend in den Schoß gelegt werden, vergreifen sich. Sie machen sich nicht nützlich, sie packen daneben. Und ein unterschwelliger Konflikt zwischen Sarai und ihrer Sklavin Hagar bricht offen aus. Hatte Hagar vielleicht früher schon unter Sarai gelitten, so lässt diese jetzt ihre Herrin spüren. Du, ich hab's hingekriegt, es hat geklappt. Hagar, die Rebellische, sie zahlt's jetzt heim. Abraham wird vielleicht erleichtert gewesen sein. Jetzt ist, so seiner Deutung und Interpretation nach, die Verheißung in Erfüllung gegangen. Aber von wegen Sarai, die Macherin, Abraham, der Angepasste und jetzt Hagar, die Rebellische. Der aufgebrochene Konflikt macht deutlich, das funktioniert so nicht. Hagar flieht. Jetzt passiert hier ein Wunder, das man nicht so leicht entdeckt, dass es gar nicht so einfach zu entschlüsseln gilt. Mitten im Konflikt, mitten im Schmerz, mitten in der Tragik, mitten in der Problematik meldet sich Gott zu Wort. Er schickt einen Boten, einen Engel des Herrn. Einen Engel, der Engel des Herrn heißt, der ist beauftragt von Gott, mitten in dieses Chaos hinein, mitten in diese Beziehungskrise, mitten in dieses Elend hinein, hineinzugehen und sein Wort auszurichten. Mit einer Botschaft, die der Engel des Herrn zu überbringen hat, kann alles anders werden. Aber zuerst einmal muss Hagar irgendwie erschüttert gewesen sein. Was sagt der Engel? Habt ihr es vielleicht mitgelesen in eurer eigenen Bibel? Gerade mal reingeguckt? Geh zurück zu deiner Herrin. Geh zurück wieder in das Haus von Abram. Geh zurück und nicht als die Mutter von Ismael, sondern als die Sklavin. Demütige dich unter die Hand deiner Herrin. Zieh zurück in deine alten Lebensumstände. Mit anderen Worten, nimm das an. Nimm dein Leben an. Nimm das an und entdecke, dass etwas buchstäblich Wunderbares passiert. Mitten im Konflikt, mitten im Schmerz, mitten in den Problemen meldet sich Gott zu Wort. Mitten in der Situation, die angenommen und ausgehalten wird. Durch all das Schwere hindurch wird es auf einmal leichter. Durch all das Dunkle hindurch schimmert auf einmal Gottes Licht. Durch all das Taube hindurch dringt plötzlich Gottes Stimme. Mitten in der Anfechtung, mitten in der Not, mitten in der Krankheit, mitten in der Schuld, mitten in der Tragik wirkt Gott auf eine ganz wunderbare Art und Weise, die nicht nachzuvollziehen ist, die zu erleben ist. Wer das annimmt, erfährt, was Jesus einmal so sagt. Er sagt in Lukas 9, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen. Und wie geht das? Sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Jesus nachfolgen heißt nicht, auf der schönen Wetterseite dieses Lebens zu stehen, sondern einen Weg zu gehen, der in die Ewigkeit hineinmündet. Nachfolge heißt, sein Kreuz zu tragen, das heißt, sein Schicksal anzunehmen, was einem also geschickt wurde. Dem Unangenehmen nicht auszuweichen. Dem Widerstand standzuhalten. Das alles nicht wegzumachen, nicht wegzutrinken, nicht weg hobbymäßig zu machen, nicht wegzukaufen, nicht wegzuleugnen, nichts wegmachen, sondern den Weg mit Gott gehen, aushalten. Wer wie Hagar dahin zurückgeht, der begegnet Gott genau dort. Ich habe mal eine alte Frau in unserer Gemeinde, ich sage das nicht despektierlich, sondern sie war wirklich schon steinalt, eine alte Frau, Tante Lotte, im Altenheim besucht. Und ich wusste, Tante Lotte hat viel Schmerzhaftes erlebt. Und ich ging aber immer wieder ja, mit einem Frieden, mit einer Fröhlichkeit von Tante Lotte weg, weil sie konnte über diese schweren Dinge in einer Qualität, in einer Art und Weise reden, da habe ich als junger Pastor immer große Augen gemacht und gestaunt. Und dann hat sie dieses Leid erzählt, diesen Schmerz und diese Tragik und diese Problematik geschildert und manchmal stiegen mir die Tränen in die Augen und sie erzählte das aber und ich spürte ganz deutlich, und dann sagte sie das dann auch öfter, dass sich in all dem auch eine Erfahrung mit Gott so bemerkbar gemacht hat. Und dann hat sie einen ganz alten Satz gesagt, ich weiß nicht, ist das eine Liedzeile oder irgendwie, wo kommt das vor? Ich weiß es nicht, wenn ihr es wisst, ich habe es in all den Jahren, ist schon über 30 Jahre her, nicht herausgefunden. Ich sagte den Satz, er tut den Schnitt und fühlt ihn mit, das Priesterherz, das für uns litt. Habt ihr den Satz? Wenn ihr wisst, wo er steht, sag's mir mal. Er tut den Schnitt und fühlt ihn mit, das Priesterherz, das für uns litt. Sie wollte damit zum Ausdruck bringen, dass genau da, wo die Hagar hingeht, wo ich meine Krankheit aushalte oder meine Tragik annehme, dass da Gott zu finden ist. Das ist offensichtlich das, was Jesus meint mit dem Kreuz tragen. Das hat Jesus übrigens vorgemacht. Erhard hat mich vor dem Gottesdienst gefragt, sag mal, ist das eigentlich richtig hier mit der Bibelstelle? Die geht so über die Perikopen hinaus und die Textabgrenzung wird da so aufgerufen. Ja, sag ich, ist richtig. Es war mir nämlich Folgendes wichtig, Johannes 14, 6 bis 17. Da habt ihr von der dreifachen Persönlichkeit Gottes, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist in der Textstelle. Aber vor allen Dingen beginnt das damit, dass Jesus sagt, ich bin der Weg. Ja, jetzt gucken wir mal, was für ein Weg der gegangen ist. Und dann ist er auch den Weg in sein eigenes Leid bis hin zum Kreuz gegangen. Dann ist er diesen Weg mit dem Vater gegangen. Und dann wurde er in ihm, der Vater, auch sichtbar. Und der Heilige Geist, der uns leitet auf diesem Weg. Das hat Jesus vorgemacht und vorgelebt. Demütige dich, Hagar, nimm den Weg an. Hagar ist übrigens die Mutter tatsächlich eines großen Volkes geworden. Sie hat ja den Sohn Ismael geboren, der ist Stammvater der Araber. Und nach muslimischer Tradition und Überlieferung ist er der Erbauer der Kaaba. Das ist dieser schwarze Würfel, wo die frommen Muslime bei ihrer Hadsch, bei ihrer Wallfahrt nach Mekka, mehrfach um diese Kaaba herumziehen, betend herumziehen. So scheitern die Selbstversuche und es gilt, den Ort wirklich wieder aufzusuchen und dort auszuhalten, dass Gott sich zeigt. Und dann zeigt sich der Segen. Hagar begegnet Gott. Sie erkennt Gott. Sie erkennt, Gott hat mich ja in all dem schon gesehen. Nicht nur gesehen, sondern liebend angesehen. Sehen in der Bibel ist übrigens ein wichtiges Thema. So ein paar Streiflichter, da heißt es von Jesus, zu dem ein reicher junger Mann kommt, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ja, folge mir nach, sagt Jesus. Und der junge Mann geht weg, entscheidet sich gegen Jesus und dann heißt es von Jesus, und er sah ihm liebend nach. Er sieht den reichen jungen Mann. Er sieht Zachäus, der sich in einem Maulbeerbaum versteckt hat. Wahrscheinlich war der auch so groß wie ich, vielleicht noch ein bisschen kleiner sogar. Auf jeden Fall hat er sich den Logenplatz bei einer Prozession besorgt, als Jesus vorbeizieht. Und das war ein Maulbeerbaum und Jesus sieht ihn. Das heißt von Gott, dass er unsere Haare sieht, wie sie vom Haupt fallen. Ich sehe, bei einigen ist das leichter möglich als bei anderen. Bei Gott ist es aber auf jeden Fall möglich, dass er jedes einzelne Haar sieht. Dann heißt es in Markus 3, dass Jesus voller Erbarmen das Volk sieht. In Matthäus 10 sieht er das Volk und hat Erbarmen mit ihm. Im letzten Buch der Bibel heißt es, dass Gott unsere Tränen sieht und sie abwischen wird. Unser Sehen ist übrigens etwas anderes, von anderer Qualität. Wir können zugucken, wir können auch gaffen. Es gab mal zur Zeit, ich hoffe, dass das etwas abgenommen hat, so einen ganz komischen Trend, an Unfallstellen möglichst viele Fotos zu machen und die schnell ins Internet zu stellen, damit man seine eigenen Follower bedient mit diesen tragischen Unglücksbildern. Ja, das können wir schon fast paparazzi-mäßig. Vor allen Dingen können wir auch wegschauen. Das geht auch immer ganz gut. Gott kann eins nicht. Er kann nicht einfach nur zusehen. Wenn er sie sieht und hinsieht, dann handelt er immer. Wenn er hinsieht, dann wird Gott aktiv. Dann guckt er nicht zu, was heute mal im Welttheater von uns gespielt wird, sondern wenn er hinsieht, dann wirkt das, dann handelt er, dann wird er aktiv. Und genau das hat Hagar erlebt. Du bist der Gott, der mich sieht. Ein Kind liest übrigens im Gesicht der Mutter. Heute ist man sich entwicklungspsychologisch darüber einig, dass die wichtigste Erfahrung eines Menschen, eines neugeborenen kleinen Kindes, das ist, wenn die Mutter in das Gesicht des Kindes schaut und dann, wenn ihr das mal gesehen habt, dann beginnt sofort die Kommunikation. Manchmal auch, wenn fremde Leute heute in den Kinderwagen hineinschauen, beginnen die sofort zu kommunizieren. Ei, wo ist denn das Kleine? Das heißt, sie gehen schnurstracks darauf ein, und das gehört mit entwicklungspsychologisch, weiß man das heute, zu der wichtigsten Urerfahrung des Menschen, wie die Mutter mich anschaut. All das, was mit Selbstwert, mit Selbstwertgefühl, mit eigener Persönlichkeit zu tun hat, hat hier die Ursache, dass die Mutter in das Gesicht ihres Kindes lacht und das Kleine lacht zurück. Das Kind liest im Gesicht der Mutter und wird so zur Persönlichkeit. Du bist der Gott, der mich sieht. Wenn Gott mich anschaut, dann ist das ein liebender Blick. Dann richten sich Augen auf uns, die uns nicht hinrichten. Es gab früher mal so ein Sonntagsschullied, kennt ihr das noch? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja? Oh, da wird mir immer etwas schummrig, wenn ich diese Liedzeile nochmal höre, weil das transportiert natürlich auch ein Gottesbild, was eher so in Richtung Kontrolle und Polizist oder irgendwie sowas in diese Richtung geht. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja, wenn Gott uns anschaut, dann sind das aber keine kontrollierenden Blicke, dann sind das Augen der Liebe, die dann auch aktiv werden in Jesus Christus. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jeder Mensch hat übrigens auch die Sehnsucht, Gott einmal sehen zu können. Zeigt sich auch im Alten Testament, im Neuen Testament. Und lass mich schließen mit diesem einen Gedanken, dass in Jesus das alles Person wird. In Jesus wird Person, dass Gott uns ansieht. Er sieht uns an und bringt all seine Liebe in Jesus Christus auf diese Welt. Das haben wir gerade gefeiert an Weihnachten. Er bringt all das, was er uns zu schenken hat in Jesus Christus, in diese Welt hinein, auf diese Erde. Und wer jetzt Gott sehen will, muss Jesus anschauen. Das sagt er ja wörtlich. Wer mich sieht, sieht den Vater im Himmel. Da trifft es sich, dass Gott mich anschaut und ich den Vater entdecke. Der Mann, der das schreibt, das Johannesevangelium, beginnt sein Evangelium mit den Worten: Niemand hat Gott je gesehen. Niemand. Nur der Sohn vom Vater. Und wer jetzt Jesus begegnet, sieht den unsichtbaren Gott. Luther hat einmal vorgeschlagen, wenn wir Gott nicht verstehen, wenn er uns der unbekannte Gott ist, der unbekannte Gott, der so gar nicht fassbar ist, der nicht begreifbar ist, dann lasst uns, so sagt er es, lasst uns fliehen in die Arme des bekannten Gottes. Und das ist Jesus. So sieht uns Gott an. Du bist der Gott, der mich sieht. Als ich letztes Jahr erfahren habe, das ist die Jahreslosung für 23, habe ich gedacht, darüber will ich predigen. Und jetzt vor Weihnachten kam mir dann irgendwann der Gedanke, will mich mal eben vergewissern, nicht, dass ich dann der dritte oder vierte bin in Mademühl, der darüber predigt, habe ich Andreas angemeldet. Nein, sagt er, mach du das gerne. Und so bin ich heute am 8. Januar hier, weil das ist so fundamental und existenziell wichtig. Du bist der Gott, der mich sieht. Wir neigen uns dazu und beten ihn an. Du bist der Gott, der uns sieht. Kein Gott, der zuschaut und dann wegschaut, wenn es brenzlig wird. Einer, der hinsieht und uns in Jesus so entgegenkommt. Danke, lieber Vater im Himmel. Nimm du uns an die Hand und lehre uns, uns immer wieder neu auszurichten auf dich, damit sich unsere Augen treffen, wenn du uns ansiehst und wir dich. Herr, wir befehlen uns dir an für dieses Jahr. Du siehst, wie sehr wir daran leiden, wie viel Unglück und Tragik in großem Maße bis hinein auch in unser eigenes Leben wir erfahren. Gib uns deinen Segen, der dadurch wirksam wird, dass du mitträgst und Kraft gibst. Herr, erbarme du dich über uns, du Gott, der uns sieht. Amen.